Ja, hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Endlich wieder eine neue Episode. Wir hatten eine kleine Pause wegen Urlaub, Feiertage und allem Möglichen. Aber heute geht's wieder los. Meine Idee war für heute, nochmal eine ältere Episode mir anzusehen. Hauptsächlich geht's dabei um die Person Ralf Seidel, mit dem ich also in 2023 ein langes Gespräch geführt habe über Psychiatrie, aber auch über grundsätzliche Fragen der Psychiatrie und über seine Biografie innerhalb der Psychiatrie. Und habe in dem Zusammenhang auch kurz vorher damals ein neues Büchlein von ihm besprochen. Und das alles habe ich jetzt nochmal so ein bisschen aufbereitet und werde das heute nochmal für diese Episode auch so senden. Hintergrund ist bei mir, dass ich mich nochmal mit diesen Themen, die ich mit Ralf Seidel besprochen habe und die er auch in seinem Buch Nachdenken hilft besprochen hat, dass der aktuelle Hintergrund der ist, dass er Themen anspricht, die heute leider immer noch aktuell sind. Er spricht dabei, weil er sich da auch vor vielen Jahren im Rahmen seiner Dissertation mit dem Thema queere Personen in den 20er Jahren auseinandergesetzt hat, und die stehen ja nun, wissen wir alle, heute auch wieder massiv unter Druck. Die Straftaten haben massiv zugenommen gegenüber dieser Gruppe. Und der andere Grund ist, warum ich da nochmal an dieses Thema, an diese alten Episoden herangegangen bin, ist auch, dass das Thema psychisch krank und heute immer wieder vermehrt in Zusammenhang mit Straftaten in der Gesellschaft diskutiert wird, so unangenehm schlecht besprochen wird, dass auch da dieses Gespräch mit Ralf Seidel eine Menge an Orientierungspunkte gibt, warum man da auch und wie man auch gegenhalten kann gegen diese absolut verkürzten, ungerechten Rückschlüsse, die heute oft geführt werden, wenn Menschen mit psychischen Problemen in die Themen oder in das Thema Gewalt hineingezogen werden. Da ist vor allen Dingen die öffentliche Berichterstattung grauenhaft. Das ist der Grund, warum ich dieses Thema mir nochmal vorgenommen habe, alles neu zusammengeschnitten. Wird auch heute mit einem anderen Musikbeitrag von Bernd Nickbohn noch versehen werden. Das so für euch als Orientierung. Ich werde jetzt erst die damalige Buchbesprechung leicht verändert senden. Anschließend dann auch mein Gespräch mit Ralf Seidel nochmal in wesentlichen Punkten geschnitten euch zur Verfügung stellen. Soweit jetzt erstmal die Einstimmung auf das, was euch heute erwartet. Also viel Vergnügen trotz des harten Themas und des heißen Wetters. Ja, das Buch heißt Nachdenken hilft, Seidels Reise durch die Psychiatrie. Erschienen im Psychiatrieverlag. Es ist ein Buch, was mich auch vom Format her sehr anspricht, weil es in einer Interviewform gegossen ist. Das heißt, es hat eine Reihe von Gesprächen stattgefunden zwischen Ralf Seidel eben, Felicitas Söhner und Thomas Becker. Felicitas Söhner ist Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Professor Thomas Becker war von 2002 bis April 2022 ärztlicher Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 2 der Universität Ulm am Bezirkskrankenhaus Günzburg und hat seit Mai 2022 eine Seniorprofessur an der Universität Leipzig. Das sind also die beiden, die Ralf Seidel im Gespräch interviewen, was auch sehr spannend ist, wie ich finde, ich habe da natürlich auch einen besonderen Zugang. Das ist alles aufgenommen worden. Leider sind diese Interviews, diese Audiodateien nicht öffentlich zugänglich oder noch nicht öffentlich zugänglich, weil ich das ein wundervolles Format finde, wenn man jemanden, der über Zeitgeschichte, in dem Fall Psychiatrie, spricht, tatsächlich hört. wenngleich das Buch auch gut aufgemacht ist, unter verschiedenen Überschriften werden diese Gespräche geführt. Aber es ist halt doch ein bisschen was anderes, wenn man diese dann aufgeschriebenen Gespräche, Interviews liest. Es ist sehr schön, dass der Psychiatrieverlag zwei kurze Ausschnitte als YouTube-Video eingestellt hat und man dort auch nachhören kann, was gesagt wurde und wie die Stimme klingt. Und das macht einfach nochmal eine Menge an Informationen und an Wahrnehmung aus, wenn man Ralf Seidel da wirklich persönlich zuhören kann. Ich werde ein paar kleine Ausschnitte aus diesen Audiodateien hier auch senden, aber das Buch ist natürlich in erster Linie ein Buch und ein Buch wird gelesen. Zu dem Herausgeber ist vielleicht noch zu sagen, Professor Dr. Heiner Fangerau ist Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und er sagt in seinem Vorwort, in der Zeitgeschichte gilt das nur halb scherzhaft gemeinte Wort, dass Zeitzeugen die Opponenten des Historikers seien. Anders als die meist jüngeren Historiker waren sie dabei und verfügen über die Autorität des Selbstgesehenen. Nicht immer finden sie sich in der dargestellten Zeitgeschichte wieder, weshalb sie der Historiographie widersprechen, mit Deutungen nicht einverstanden sind und vieles besser wissen. Historikern wiederum gilt das Erinnern der Zeitzeugen oft als unzuverlässig, interessensgeleitet und selektiv. Gleichzeitig allerdings gehören Zeitzeugen ihr Erzählen und ihr Erleben zu den Markierungspunkten dessen, was die Zeitgeschichte eigentlich ist und ausmacht. Heiner Fangerau stellt jedenfalls in Aussicht, dass dieser Band sich fortsetzen möge, eben mit weiteren Interviewpartnern, Stimmen von Psychiatrieerfahrenen sein können und erfahrbar machen. Das könnte dann doch sehr interessant werden. Nun aber zum Inhalt. Vorweg zum Zeitzeugen. Dr. Ralf Seidel war von 1984 bis 2006 ärztlicher Direktor der damaligen Landesklinik Mönchengladbach, heute LVR-Klinik Mönchengladbach, und von 1980 bis 2016 Redaktionsmitglied der Sozialpsychiatrischen Information. Geboren ist er 1941 in Dresden und hat dann im weiteren Verlauf seiner Karriere in verschiedenen Stationen, Vereinen, Verbänden, Fachgesellschaften gewirkt. Ein Kapitel im Buch ist auch die Beziehung Deutschland-Polen. Weitere biografische Aspekte und Stationen seines Lebens lassen sich da im Buch auch unter dem Kapitel Biografische Skizze nachlesen. Er hat dann, das ist das Gespräch oder die Gespräche, unter bestimmten Überschriften erfolgt, das sagte ich ja bereits. Es betrifft einmal ein Kapitel die Medizinische Hochschule Hannover, Brennglas der Psychiatrieentwicklung. Dort ist er dann mit Erich Wolf und Karl-Peter Kiska, aber auch mit Manfred Bauer zusammengekommen. Das ist so ein bisschen exemplarisch, wie in allen Stationen so innerhalb der Psychiatrie, in der sich Ralf Seidel bewegt. Es sind natürlich immer bestimmte Menschen, bestimmte Kollegen, meistens ärztliche Kollegen und Kolleginnen, die eine prägende Rolle gespielt haben. Er beschreibt das in den einzelnen Kapiteln sehr gut und sehr anschaulich. Und es ist auch in manchen Kapiteln wirklich so klar, wie sehr man in der Zeit, das war ja noch wirklich Anfang der 70er, fast Ende der 60er Jahre noch, man sich innerhalb der Medizin so gut wie überhaupt nicht mit Holocaust und mit der Rolle der Medizin und der Ärzte und Ärztinnen innerhalb des Naziregimes beschäftigt hat. Und er beschreibt auch, dass Klaus Dörner natürlich schon sehr früh einen Aufsatz geschrieben hat über dieses Thema. Aber im Großen und Ganzen, meint Ralf Seidel, war es in den Anfängen in der Medizin, weder in der Allgemeinmedizin noch in der Psychiatrie, auch nur annähernd ein Thema, sich mit der eigenen Geschichte innerhalb der Euthanasie zu beschäftigen. Hier mal ein kleiner Ausschnitt dazu von ihm selbst.
Das war auch damals in der Uni, also das war kein Thema gewesen. Natürlich, es gab schon die Veröffentlichung von Klaus Dörner in den Vierteljahresheften für Zeitgeschichte, aber das haben wir als Mediziner nicht wahrgenommen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass in meinem Studium darüber irgendwo ein Wort gefallen wäre. Und bei Lerbrand war das, habe ich aber natürlich erst später, ist mir erst später gewusst worden, war ja das auch eine sehr komplizierte Geschichte. Also seine Zugang zu diesem Thema oder seine Auseinandersetzung mit dem Thema. Also wie gesagt, in dieser Zeit, dieses Thema spielte keine Rolle.
Ich greife jetzt mal eine weitere Überschrift einer Interviewpassage raus. Da geht es um den Doktorvater von Ralf Seidel, Werner Leibbrand, Medizingeschichte und Psychiatrie im Nationalsozialismus. Das hat mich sehr beeindruckt beim Lesen. Oder ein weiteres Kapitel dieser Interviewreihe ist das Thema deutsch-polnische Beziehungen und Psychiatrie. Da hatte Ralf Seidel sich ja auch besonders engagiert und beschreibt auch die aus der deutschen Geschichte nicht herauszunehmende Beziehung zwischen Deutschland und Polen. Auch hier ein kleiner Ausschnitt aus einem Interview-Mitschnitt.
Aber natürlich hat Holocaust war immer am Anfang ganz im Hintergrund und hat alles mitbestimmt. Und wir waren als Deutsche in Polen. Ich weiß, Klaus Dörner wollte am Anfang gar nicht mitkommen, weil er sagt, ich wag das nicht, als Deutscher dahin zu gehen. Und dann hat eben dieser Bogusch, dieser, von dem ich sage, der Chirurg, hat gesagt, also ich habe da großen Respekt vor Ihnen, Herr Dörner, nur bitte bedenken Sie, ich bin jetzt in dem und dem Alter, in dem ich jetzt bin, mit 80. Und er sagt, ich würde Sie gerne nochmal in Polen sehen. Und dann ist im letzten Moment Klaus Dörner noch hinterhergekommen. Also das, so war der Anfang. Also das ging eigentlich immer um die Frage Euthanasie auf der einen Seite und Holocaust dann natürlich auf der anderen Seite. Mhm. Was wir auch gemacht haben, was mir sehr, sehr wichtig war und wo ich auch ein bisschen fast stolz drauf bin, wir sind bestimmt 10-mal gemischt Patienten von Warschau und Patienten von Gladbach zusammen in Urlaub gefahren. Am Anfang haben wir das immer über unseren Sozialdezernat der Stadt für beide Seiten finanziert. Das ging nachher nicht mehr so einfach, aber es lag auch am Dezernenten natürlich und so Spielräume zu öffnen. Also solche Sachen, die ganz banal praktisch waren, haben am Anfang auch eine große Rolle gespielt. Das ist die eine Seite, dieses große Thema Holocaust und Euthanasie und auf der anderen Seite aber schon auch ganz praktische Dinge. Das ging so bis 2005 oder so. Irgendwann ist es abgeflacht.
Ein sehr spannendes Kapitel ist auch das Jüdische, Karl Valentin, Bert Brecht und Bayern. Ralf Seidels Mutter stammte aus einer bürgerlichen Münchner Familie. Ihr Vater war Jude und sein Wunsch war, dass seine Kinder jüdisch erzogen würden. Als ihr Großvater starb, wurde seine Mutter im Alter von 14 Jahren getauft. So heißt es in der biografischen Skizze. In dem Kapitel Das Jüdische, Karl Valentin, Bert Brecht und Bayern, fragt Felicitas Söhner: Ralf, du hast dich in mehreren Gesprächen auf den Einfluss des Judentums auf dein Leben und dein Wirken bezogen. In welchem Bezug stehst du zu diesen jüdischen Wurzeln und war das Gewahrwerden dieses Bezugs Und auch dieser Einfluss in deinen Lebensabschnitten immer gleich groß? Das war es ganz bestimmt nicht, antwortet Seidel. Das ist wirklich ganz verschieden gewesen. Auch furchtbar kompliziert, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich meine, richtig erfahren habe ich von diesen jüdischen Wurzeln ganz einfach und klar. Ich war 17 Jahre alt, 1958, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, da kamen ganz einfache Leute zu uns in München zu Besuch und meine Mutter hat sie erstaunlich freundlich behandelt, weil sie sonst ein bisschen zurückhaltend war, besonders wenn Leute sächsisch gesprochen haben. Und die setzten sich hin und erzählten davon, dass meine Mutter bei denen versteckt war. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich hatte allerdings schon immer eine Ahnung, dass irgendwas bei meiner Mutter anders war. Als jüdische Leute in unser Haus gezogen sind und eigentlich von allen isoliert waren, das war ein großes Mehrfamilienhaus, 4 Stockwerke, 3 Parteien. Meine Mutter hatte als einzige zu denen Kontakt und solche Dinge. Ein Gefühl war da, dass da was anders ist. Aber in dem Moment war es klar. Das war der Anfang. Aber man muss eben sehen, und deswegen ist die Frage sehr berechtigt, in den 50er Jahren hatte man das Thema Judentum in jeder Weise gemieden. Und Juden und jüdisch sein, das war ein Makel. Das hat man möglichst nicht erkennen lassen, wenn es ging. Es war nichts, wo ich mich öffentlicher oder mit Freunden besprochen hätte. Ganz im Gegenteil. Es kam dazu damals dieses absolute Nichtwissen über das, was mit den Verwandten und so weiter geschehen ist. Wir haben schon erfahren, dass Verwandte nicht zurückgekommen sind. Aber wo sie gelandet waren, dazu wusste man gar nichts. Was heißt Mann? Ich auch. Ich bin da auch nicht dran gegangen. Das war so etwas völlig Unbestimmtes, Unklares, was aber irgendwie immer in mir schon so gewurschtelt hat. Also was mich immer bewegt hat. Dann kam dazu, dass meine Mutter damals auch einen Entschädigungsantrag gestellt hat. Und das war, aber da war ich eigentlich wenig mitbeteiligt in dieser Geschichte. Und weiter in diesem Kapitel fragt Felicitas Söhner, blicken wir auf Karl Valentin, den bayerischen Komiker, der ja auch bekannt war für seinen Sprachwitz, aber auch für seinen Sprachanarchismus. Dazu wollten wir mal fragen, inwieweit beeinflusste das auch dein Denken und Arbeiten in der Psychiatrie? Ralf Seidel, ich bin auf Valentin nicht gestoßen, weil ich Psychiater werden wollte oder als Psychiater, sondern Valentin war irgendwie in meinem Münchner Leben damals einfach da. Ich bin ja in München aufgewachsen, irgendwann kam der ins Leben rein und ist da irgendwie drin geblieben. Aber ich habe ihn natürlich immer ganz verschieden gesehen. Als Jugendlicher oder als Kind oder als großes Kind, sagen wir mal, da war er halt lustig irgendwie. Wenn da der Buchbinder Wanninger oder wenn der da irgendwie nach Hause kommt und seinen Schlüssel sucht und einen Zettel findet, der in Spiegelschrift geschrieben ist, dann muss er ihn vor dem Spiegel halten, damit er weiterkommt. Das war alles erst mal lustig. Und weiter. Heute würde ich schon sagen, der Valentin, der war schon bayerisch. Aber eigentlich war er nicht so wesentlich bayerisch, außer mit der Sprache natürlich. Da gibt es ja gar keine Frage. Aber er war irgendwie, glaube ich, einfach ein zwar nicht verrückter, aber ein ganz zerbrechlicher, hypochondrischer, paranoider, nicht im klinischen Sinne, sondern im Sinne des Erscheinens. Jemand, der überall etwas vermutet hat, an jeder Ecke und Stelle. Der war einfach so. Der war eben auch mit der Sprache so, dass er immer wieder was in der Sprache entdecken konnte, aber ich glaube eben nicht in dieser intellektuellen Art wie ein Beckett oder Joyce. Ja, ich bin jetzt nicht der begnadete Buchbesprecher, wie ich so merke, aber ich habe gerne auf dieses Buch nochmal mit dem Titel Nachdenken hilft, Seidels Reise durch die Psychiatrie. Ich habe da gerne darauf hingewiesen, weil ich finde, es liest sich gut und ist sehr, sehr breit aufgestellt, was so Zeitgeschichte auch jenseits der Psychiatrie, also in wie Psychiatrie eingebettet ist, in philosophische Betrachtungsweisen, aber auch in politische und kulturelle. Das hat mir gut gefallen, dass das einfach eine gute Einbettung des Themas Psychiatrie der letzten 50 Jahre ist. Ja, ich kann da nur Spaß wünschen, wer das lesen möchte. Ich finde es sehr empfehlenswert und möchte nochmal wiederholen, dass ich die Idee gut finde, die ja tatsächlich auch in Audioformaten aufgenommenen Interviews, dass man die vielleicht doch noch in einem größeren Umfang zugänglich macht, weil ich finde, wie gesagt, die Wahrnehmung und das, was man so an Tönen und an Stimmungen mitbekommt, ist beim gesprochenen Wort doch nochmal was anderes als beim Lesen. Naja, vielleicht wird da ja noch was draus.
Meine Idee war, das habe ich im Buch auch angedeutet, sowas Hölderlin und der Wahnsinn oder sowas. Also eher was Literarisches zu verbinden mit der Psychiatrie oder philosophischen Fragen, die in die Psychiatrie hineingehen. Obwohl ich damals nicht vorhatte, Psychiater zu werden, aber mich haben diese Fragen von der Philosophie her interessiert. Und ich wollte unbedingt bei Leibram promovieren. Das war eigentlich entscheidend, weil der mich einfach beeindruckt hat. Der war so ein hochgebildeter Mann und war auch so ein bisschen quer zu den, wie sonst so die Ordinarien da waren zu der damaligen Zeit. Da hatte man ja gar keinen Zugang. Die waren in einer ganz anderen Welt, so ein Ordinarius damals. Und sie waren meist sehr konservativ und er war völlig anders und war von den Nazis verfolgt und mit der jüdischen Frau und also ganz andere Biografie, wie sie normalerweise unter den damaligen Lehrstuhlinhabern war. Ich wollte zu ihm, das war entscheidend. Das Erste war schon, dass er gesagt hat, ich hätte nicht gut genug Altgriechisch gelernt. Und ich hatte so Griechisch noch später lernen müssen. Ich war nicht auf dem humanistischen Gymnasium. Aber weil für die Philosophie musste ich so eine Art kleines Graecum machen. Aber er sagte, das wäre eigentlich nichts Gescheites. Aber es hatte eigentlich mit dem Thema nachher überhaupt nichts zu tun. Und dann war die Arbeit über Hirschfeld. Er hat damals über die Geschichte der Sexualwissenschaft, des medizinischen Umgangs mit der Sexualität und so ein zweibändiges Buch verfasst. War da aber noch auf dem Weg zusammen mit seiner Frau. Und da hatte er das Thema Hirschfeld, war ihm ganz wichtig, aber es hat jemand angefangen und abgegeben und gesagt, es ist ihm zu viel. Ich hatte keine Ahnung, also ich hatte von Hirschfeld damals noch nichts gehört und das Thema hat mich nicht interessiert oder nicht so interessiert, sagen wir mal, schon. Die Zeit hat mich nicht interessiert, diese wilhelminische, so bürgerlich-militaristische, die zwar schon in so einem Umschwung war um 1900, schon auch eine spannende Zeit, aber lag mir, und preußisch war mir auch nicht so, das war, als Münchner ist man eher woanders hin orientiert. Also es war eigentlich von den Voraussetzungen alles nicht, was ich wollte. Ja, und dann habe ich angefangen und muss sagen, es war unheimlich spannend. Hat mir ganz viel Anregung gegeben. Und ich habe eine Welt entdeckt, von der ich wenig wusste und die heute auf einmal total aktuell ist. Damals hat kein Mensch über Transvestiten und so weiter gesprochen. Er hat ja schon 1910 ein Buch darüber geschrieben, ja. Hat Hirschfeld. Also all das war schon da, was heute gerade wieder so aktuell ist, wenn auch ein bisschen mit einem anderen Blick drauf. Und je mehr ich darüber gearbeitet habe, desto mehr hat mich das auch gepackt. Mhm. Das Spannende vielleicht ist, die Arbeit war schon angenommen als Buch beim Enke Verlag, so eine Reihe zur Sexualforschung. Dann ist der Giese, der damals der Hauptvertreter der Sexualwissenschaft in Deutschland war, gestorben. Der ist in Nizza von einem Berg gefallen oder hat er Suizid begangen, das weiß man nicht so genau. Und seine Nachfolger, die haben die Sache wieder anders gesehen und dann ist es im Sand verlaufen. Also das ist so jetzt erstmal kurz dazu. Ja. Aber es war absolut eine ganz bereichernde Geschichte für mich.
Ja, ich bin darauf gestoßen, weil ich dachte, so, das ist ja nun wirklich auch heute, das konnte man damals nicht wissen, aber das war ja schon sagen wir mal, da war die Bewegung so der Queers ja schon mal weiter, als es dann lange in den 60er Jahren oder so.
In den 20er Jahren, ja, absolut, ja. Und in der Zeit, wo ich darüber geschrieben habe, hat man sich fast geschämt, darüber zu schreiben.
Ja, das könnte man vorstellen, ja. Vielleicht noch ein Satz dazu, Leibbrandt.
Ja gut, der war so ein künstlerischer Mensch. Er war ja, hatte eine Ausbildung als Pianist auch, bei Max Reinhardt im Theater in Berlin war er Klavierbegleiter. Also er lebte in so einer Welt von Künstlern und war hochgebildet, auch philosophisch. Hat in der Nazizeit durfte er ja nicht mehr praktizieren. Er war vorher im öffentlichen Dienst. Und hat da so einen Gelehrtenkreis, die nannten sich Katakombenkreis, um sich gehabt. Da haben die jahrelang nur Aristoteles in Griechisch gelesen. Also der kommt aus einer ganz gelehrten Welt, aber auch mit so einer barocken Einstellung. Also der ist keiner, der auf jede Fußnote geachtet hat, sondern der ist eher großzügig und das sieht man natürlich auch oft kritisch bei ihm. Über solche Sachen hinweggegangen ist. Aber er hatte so eine Weite an Wissen, das hat einfach mich fasziniert. Ja. Auch er war mehr ein Künstlertyp eigentlich. Mhm. Ja, aber er war ursprünglich Psychiater und auch Sozialpsychiater eigentlich. Er hat die Fürsorge in Berlin Tiergarten, da war er Chefarzt praktisch, bis 1933. 1933 hat er sich gemeldet, als die jüdischen Ärzte, denen die Approbation entzogen wurden, oder die Zulassung, da hat er darum gebeten, man möge ihm bitte die Zulassung auch entziehen, denn er fühle sich mit denen so verbunden. War ja, wie gesagt, auch mit einer jüdischen Frau verheiratet. So ein Typ war er.
Ja, dann später in den Nürnberger Prozessen hat er da als Gutachter.
Da war er dann als sachverständiger Gutachter für die Anklage. Gutachter gab es natürlich mehrere, auch Deutsche, aber er hat die Anklage mit als Sachverständiger vertreten. Mhm.
Ja, also wenn man das überhaupt so bezeichnen darf, ich fand das sehr spannend jetzt. So zurückblickend nochmal. Einmal auch, weil so diese beiden Themen, wie war das denn in dem Hitlerregime und auf der anderen Seite aber auch so diese queere Bewegung in den 20er Jahren, das sind ja schon Themen, wo man heute wieder ein bisschen näher dran kommt, aber was die ganze Nazi-Zeit anging, war ja in eine lange, ich weiß nicht, mehrere Dekaden, war das ja immer sehr unterrepräsentiert.
Es war auch nach 1945 auch noch, natürlich, auch noch. Ja. Eher noch ein bisschen mehr in der DDR, zumindest in der Wissenschaft, hat man schon ein bisschen mehr drüber geschrieben. Ja. Hier gab es ein Institut für Sexualwissenschaft, aber das war kein selbstständiges in Hamburg, das hat dieser Hans Giese geleitet und es ist dann weitergeführt worden von Siegusch und Schmidt, aber wieder mit einem anderen Schwerpunkt.
Ich habe also mich damit beschäftigt, wir müssen das gar nicht weiter vertiefen, aber das ist spannend, weil das ja auch in die Kunst reinging. Es gibt sogar so ein Lied, habe ich nochmal gesehen, Lila Lied oder so, das damals komponiert wurde, auch Freunden von dem Hirschfeld.
Das war eine ganz starke Bewegung. Ja. Also Berlin war ja eine irre Stadt damals in den 20er Jahren. Und da war das schon sehr, sehr weit. Und er hat ja ein großes Institut gehabt für Sexualwissenschaft, wo die Leute ein- und ausgingen. Auch zum Teil Leuten auch aus dem Nazi-Umfeld am Anfang, dass das natürlich nicht mehr ging. Also das war 33 dann vorbei.
Und heute ist ein Platz benannt, habe ich gesehen. In Berlin. Ne? Und
also aber ein kleines Beispiel noch. Ich habe zum 100. Geburtstag einen Artikel über Hirschfeld, hat man mich gebeten, einen Artikel nochmal zu schreiben. Das war aber eben diese Zeit. Das hat kaum jemand wahrgenommen. Jetzt zum 150. Geburtstag haben alle Prominenten waren da und haben, oder viele ganz Prominenten, haben alle Beiträge geschrieben, ist so ein Sammelband, den habe ich auch erschienen. Große Feier gewesen, da hat man es auf einmal ihn wiederentdeckt.
Wir sind nun einmal anders als die anderen, die nur im Gleichschritt der Moral geriet. Neugierig erst durch tausend Wunder wandern und für dies doch nur das Banale geht. Wir aber wissen, sind nun einmal anders als die anderen, die nur im Gleichschritt der Mauer gelebt. Neugierig erst durch tausend Wunder wandern und für dies doch nur das Banale gibt. Wir aber wissen nicht, wie das Gefühl ist, denn wir sind alle andere Welten Kind. Wir lieben nur die Lila noch die Schüler, weil wir ja anders
als also einmal haben wir über in diesem über diesen Magnus Hirschfeld gesprochen, der Sexualwissenschaftler in den 20er Jahren war. In dem Zusammenhang wirst du ja auch nochmal in deinem Beitrag sprechen, was so ein Song angeht, der in dem Zusammenhang auch entstanden ist, oder ein Lied, muss man besser sagen. Mhm. Ich sag schon mal, das Lied.
Ja, das lila Lied, genau.
Du hast ja dann nochmal einen Bogen geschlagen zu einem ganz anderen Genre da, was Musik angeht. Und sprichst ja da, ich will da jetzt nicht zu viel vorgreifen aus deinem Beitrag, aber du sprichst ja da auch, dass das sozusagen genau das Gegenteil von dem lila Lied ist. Kannst du das nochmal so ein bisschen...
Ja, Gegenteil natürlich in Anführungsstrichen. Also der Song von Jacques Dutronc, der L'Opportuniste heißt, ist natürlich sehr ironisch gemeint. Das ist jetzt nicht nichts Konservatives. Das ist halt eine sehr ironische Abrechnung mit einer Haltung oder mit der Haltung des Opportunisten, der halt sagt, ich will gutes Leben kommen, indem ich mich möglichst überall und immer anpasse. Und das in so einem in so einem fröhlichen Je-Je-Beat-Rhythmus vorgetragen. Und ich fand das amüsant zu sagen. Also einerseits haben wir so dieses Lila-Lied, das heute, ich habe dann noch so ein bisschen recherchiert, ich kannte das ja schon, als du das vorgeschlagen hast. Also ich hatte das zumindest im Kopf. Und das gilt tatsächlich heute so als Schwulenhymne. Also ich habe da ganz, ganz viel drüber gefunden auf Homepages Queer und in der Zeitschrift Siegessäule stand auch mal was drüber, weil das Lied jetzt wohl auch gerade, ich glaube, 23 veröffentlicht worden, oder die Noten, oder 22, oder 22, das wurde jetzt 100 Jahre alt letztes Jahr, und da hat es unheimlich viele Veröffentlichungen speziell zu dem Lied gegeben. Und was ich auch ganz witzig fand, ist, dass und da passt auch wieder der Opportuniste rein mit seinem fröhlichen Je-Je-Beat, dass die ursprüngliche Version von dem Lila-Lied ein Marsch ist. Es gibt keine eingesungenen Versionen aus der damaligen Zeit, aber es gibt Orchesterversionen, die eingespielt worden sind, und das sind immer Märsche. Aber ein schönes Lied. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte dann auch irgendwann, ich meine, meine Oma hätte das immer gesungen. Das war ja, also meine Oma ist ja da, weiß ich, 1900 ungeboren, weiß gar nicht. Und ich weiß nur, meine Oma hat immer gesungen bei der Hausarbeit. Also ich als Kind spielte dann da irgendwo rum, saß in der Ecke und machte irgendwie meinen Kram. Und irgendwoher, und die sang halt gängige Schlager, also so aus ihrer Kindheit. Also ich war ja dann in den 50er, 60er Jahren, wo ich dann bei meiner Oma war. Und die sang halt Lieder aus ihrer Kindheit und Volkslieder. Und da meine ich mich zu erinnern, dass diese Refrain, wir sind anders als die anderen, immer wieder vorkam. Weil wir hatten ja auch viele Verwandte in Berlin und da gab es auch, die sang auch viele Berliner Lieder. Weiß ich nicht, du bist verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin. Das habe ich mir dann später ja zu eigen gemacht als Verrückter, bin nach Berlin gegangen. Und da meine ich dieses Lied auch gedanklich unterbringen zu können.
Wenn man die Psychiatriegeschichte anschaut, aus meiner Sicht ist die Psychiatrie ein Kind der Aufklärung. Früher war der Mensch sozusagen untertan und dann war er auf einmal selbstständig, also auf sich selbst gestellt. Und mit diesem Selbstständigsein ist dieser Mensch oder sind manche Menschen eben sich auch ihrer Defizite bewusst geworden, dass sie eben nicht mehr so alleine ihr Leben bewältigen könnten. Und daraus ist eine Professionalisierung dieses Defizits entstanden.
ja, unter dem Deckmantel ist vielleicht nicht so schön gesagt, das klingt schon sehr nach Foucault oder was, also unter dem Dach, sagen wir, der Medizin. Das hätte man vielleicht auch anders machen können, aber die Psychologie war damals ja auch noch nicht selbstständig, war ja eher damals noch ein Teil der Philosophie, wenn man so will. Also so die Spezialisierung hat es ja so, der Beginn war ja um 1800 herum. Mhm. 1803 hat Reil sein Lehrbuch geschrieben, die Rhapsodien, wo das Wort Psychiatrie zum ersten Mal vorkam. Und es gab aus meiner Sicht immer ganz eindrucksvolle humanistische Bewegungen im Umgang mit psychisch Kranken. Und dann gab es aber immer wieder, wenn so Massenphänomene wie etwa die Verstädterung, die Industrialisierung und sowas aufgetreten sind und wenn auf einmal viel mehr Leute da waren, die nicht zur Rente kamen, wenn auch ökonomische Probleme aufgetreten sind, dann ist auch aus meiner Sicht ein Verlust an Humanität aufgetreten. Und dann kamen wieder Gegenbewegungen, wie um 1900 rum gab es ja eine Irrenrechtsbewegung, weil man eben den Psychiatern nicht mehr getraut hat und den Juristen. Die Einweisungen sind relativ willkürlich. Schon damals gab es sowas Ähnliches um 1897 wie eine Enquete. Also im Reichstag hat man diskutiert über die Rechte der Irren. Und ich glaube, dass es im Moment nicht so sehr gut um die Psychiatrie bestellt ist, auch ob die ökonomischen Bedingungen nicht so sind. Und was mich im Moment, ob das was Eigenes von mir selber ist, nur ich habe das Gefühl, eigentlich die Psychiatrie ist gar nicht im Gespräch. Also die Probleme des Wahnsinns, also der Psychosen, der schweren Psychosen, die interessieren im Moment überhaupt die Gesellschaft nicht. Und die Gesellschaft hat auch gar nicht den Mut, das überhaupt anzusprechen, dass es sowas wie Wahnsinn gibt. Also wirklich, dass einer meint, der Kant hat sich damit toll beschäftigt, der schreibt, dass da irgendwie jemand meint, hier steht eine Kerze und die brennt, aber da ist keine Kerze, die brennt. Aber für ihn ist es eben so, dass die Kerze brennt. Das hat ihn ja dazu bewegt, auch seine ganze Philosophie nochmal anders zu durchdenken. Aber diese Frage, meines Erachtens, wird ihm nicht gestellt. Ich komme jetzt zu etwas vielleicht noch viel Heiklerem. Mich wundert, dass zum Beispiel bei dieser Geschichte, dieser schrecklichen Geschichte in Hanau, man aber nicht auch gefragt hat, was war denn im Kopf dieses Menschen? Natürlich war der Antisemit und Rassist und das kann aber zusammen, aber was war sonst noch in seinem Kopf? Also, dass das überhaupt im Moment kaum interessiert, das könnte man als Psychiater sagen, ist ja ganz schön, kommen wir gut weg dabei. Aber die Frage wird gar nicht gestellt und ich habe Angst oder sagen wir besser Sorge, dass wenn man diese Fragen nicht auch wirklich sich diesen Fragen stellt, ja, was das in der Zukunft bedeutet für die schicken psychisch Kranken. Also da habe ich überhaupt keine Sorge im Moment. Da wird es immer mehr Therapeuten geben und da wird immer mehr gewisse Hilfen geben. Aber für die armen, schwachen, chronisch Kranken und richtig in die richtige Psychose kommen. Ich hatte mal einen Patienten, der meinte, er muss den liebsten Menschen, den er hatte, an Ostern opfern, weil es ihm, Sie kennen das, weil eine Stimme ihm das gesagt hat. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass man im Moment sich mit dieser Tiefe der Psychosen und der Psychiatrie überhaupt nicht wirklich interessiert. Und welche Folgen hat das dann? Ja. Führt es dazu, dass man irgendwann wieder sagt, naja gut, die sind ja vielleicht gar nicht so wichtig und im Moment bin ich skeptisch, wohin das geht.
Aber dass ich Sie so richtig verstehe, dass Sie denken, es hilft am Ende, wenn das Thema bleibt oder ist, auch öffentlich Thema ist, was bedeutet denn, ich sage jetzt mal Wahnsinn oder Verrücktheit, was bedeutet das oder wie sehen wir das heute als Gesellschaft, dass darüber eine Auseinandersetzung erfolgen soll, weil sonst die Gefahr viel größer ist, nämlich, dass die gar keine Rolle spielen?
Also das ist irgendwann, ja, also ich sehe zumindest
vielleicht sehe ich das zu kritisch. Ich bin auch jetzt am Wochenende war in dieser philosophischen Radio die Frage, ein Philosoph, war ein gutes Gespräch mit dem Wiebeke, was ist der Mensch? Ja gut, manchmal frage ich mich, dann wird so überlegt, der Mensch kann Begriffe bilden, kann sich selbst in Frage stellen und solche Dinge. Es ist auch nur der Mensch, der wahnsinnig werden kann. Rinderwahnsinn ist Blödsinn. Mhm. Rinder, natürlich können Tiere auch verhaltensgestört sein, aber über diese Störung selber nachzudenken und sich dann nochmal in Frage zu stellen, das macht, zeichnet eigentlich nur den Menschen aus. Und wenn man das so, aus meiner Sicht wird das im Moment einfach nicht ernst genommen. Und da sehe ich eine Gefahr. Ich sehe aber andererseits auch, dass es immer wieder dann, wenn man die Geschichte betrachtet, Phasen gegeben hat, wo man sich dann wieder dessen besonnen hat, was psychisch krank sein bedeutet, auch als im humanistischen Sinn, und dass es dann auch wieder positive Bewegungen gegeben hat. Habe ich auch wahnsinnig weit ausgeholt. Ich hoffe, ich quäle Sie damit nicht.
Nee, das nicht. Ich finde diese Gedanken, also diese Richtung der Gedanken da so spannend, weil ich bin ja jetzt schon auch einige Jahre aus dem ganz praktischen Geschäft, aber mich hat bis zu der letzten Minute immer die Rahmenbedingungen extrem beschäftigt.
Also man war unterwegs, gut, klar,
was so die gesellschaftlichen Geld beschaffen oder all diese ganzen Dinge. Ne?
Genau.
Und diesen Luxus, in Anführungszeichen, jetzt sich auch mal mit dieser eigentlichen Thematik, des Verrücktseins dann nochmal hinzusetzen oder einen Kreis zu finden, das war also... Ich weiß nicht mehr, man wäre wahrscheinlich selber abgestempelt worden in so einer Richtung, dass man...
Das war bei uns genauso, wie wir am Anfang in Reit angefangen haben. Später war es nicht mehr so. Wir haben alle eigentlich so, der Elmar Spanken und Toni Schlösser und wie sie alle hießen, jeder kam eigentlich so ein bisschen aus der Literatur und aus den künstlerischen Bereichen. Wir haben alles gesagt, das lassen wir jetzt alles weg, wir machen jetzt verändern die Verhältnisse. Das stimmt schon, aber irgendwann kommt man dann doch wieder, oder uns ist es so gegangen, eben dann auch zu diesen generellen Fragen zurück. Ich habe da jetzt vielleicht sehr weit ausgeholt, aber es bewegt mich wirklich sehr, diese Frage. Vor allen Dingen, weil ich mich ja auch mit der Psychiatrie im Nationalsozialismus sehr auseinandergesetzt habe und mich immer gefragt habe, wie kann sowas kommen und kann es halt auch wiederkommen.
Ich habe da aus meiner Sicht noch einen dickeren Aspekt, den ich darauf setzen würde wollen würde, ist nämlich der, wer ist denn verantwortlich im Grunde genommen in unserer Gesellschaft für das Vorantreiben oder Aufrechterhalten von Themen jetzt in Sachen Psychiatrie, und das kann man ja nicht so hart abgrenzen, eine Menge von Themen, die in eine vielleicht ähnliche Richtung gehen. Aber wer trägt dafür die Verantwortung? Und ich bin nochmal drauf gekommen, weil ja auch Sie ja auch in Ihrem Buch über Hans Jonas auch, da gibt es viele Verbindungen. Ne? Ja. Und auch unter dem aktuellen, in dieser neuen Ausgabe hat er hier auch Habeck
das Nachwort geschrieben.
Geschrieben. Da geht es ja nochmal sehr um den Planeten, um die Rettung auch des Planeten und wie viel radikale Ethik braucht es eigentlich, um den zu retten, so sag ich mal. Aber ich habe mir in dem Zusammenhang die Frage gestellt, wo ist eigentlich der Punkt, wo braucht man, welche Ethik, welche Verantwortung muss es geben, um Psychiatrie, und das meine ich ganz, ganz kritisch, die klinische Psychiatrie in Deutschland ist also nicht an einem Punkt, wo man sich zurücklehnen kann und sagen, ist alles super. Ne? Überhaupt nicht. Und da gibt es eine Menge von unerträglichen Verhältnissen immer noch. Ne? Und wenn man sagt, da muss auf jeden Fall noch mehr Reformen rein, wie auch immer die dann am Ende aussieht, aber wer trägt am Ende Verantwortung für diesen Prozess? Ne? Wer muss ihn qua welcher Funktion denn vorantreiben?
Eine andere Ebene ist diese Frage, die dann wirklich in die Jonas-Ding, die Frage der Verantwortung in einem mehr philosophischen Sinn. Ja, da geht es darum, aus meiner Sicht, und wie begründe ich das, ist dann schon nicht einfach, wer ist ein Mensch und was ist ein Mensch und was ist die Würde des Menschen und gehört ein Mensch, der eben nicht so funktionsfähig ist, der vielleicht sogar böse sein kann und Schaden anrichten kann, muss ich mich um den genauso kümmern oder zumindest auch kümmern? Und in welchem Maße muss ich mich kümmern? Und da ist meine Erfahrung so historisch gesehen, dass es immer Zeiten gab, wo man das durchaus gesehen hat und sich da, und dass es Zeiten gab, wo man das eben ganz anders gesehen hat. Die Nazizeit, ganz in der Nazizeit hat man ja durchaus gesagt, wir müssen eine gute Psychiatrie haben, aber für die Patienten, die man verwerten kann, die man praktisch nutzbar machen kann. Aber die anderen können auch eventuell verschwinden. Also da kommt man wirklich an die Grenzen des Menschseins, also an die größten Fragen, die dann an Mensch gestellt wird. An was ist ein Mensch wert? Gibt es diese Frage, darf es die überhaupt geben? Und irgendwie, sie wird sich irgendwie immer stellen. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, ja, es ist ja klar, es muss so sein. So einfach ist es auch nicht in schwierigen Zeiten. Ich kann mich erinnern, es hat mich sehr beeindruckt, der Vater von den Bonhoeffer-Zwillingen, also wo Dietrich Bonhoeffer, der ja auch von Nazis umgebracht worden ist, Vater war ja Psychiater und war ein sehr renommierter Psychiater, der hat gesagt, ja, wie ist es denn im Krieg? Können wir, wenn wir, ja, die Verteilung von Nahrungsmitteln und so weiter, wie können wir die verteilen? Muss man nicht eventuell für die, die da im Einsatz sind, vielleicht mehr bereitstellen als für die anderen? Das sind wirklich dann die echten Menschenfragen. Ich kann da nicht eine Lösung sagen. Ich denke, man muss sich nur immer dieser Frage bewusst sein. Und man kann nicht alles lösen. Es müssen Dinge offen bleiben. Und wir müssen wahrscheinlich aushalten, dass es was offen bleibt. Ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht immer sicher, wie viel man zumuten kann. Es ist ja eine Zumutung, was da geschieht. Also eigentlich ist in dieser Situation der Mensch sich selbst eine Zumutung. Kann man überhaupt erwarten, dass normale, durchschnittliche Menschen sich mit dieser Gewalt, im Guten wie im Schlechten, die in der Psychose stecken kann, auseinandersetzen kann? Diese Wucht, die einen da trifft, also wenn einer eben so einen Befehl bekommt, irgendwas Schreckliches zu tun, und das eigentlich wirklich gut. Ich hatte eine Patientin, die war in der Psychose überzeugt, sie ist schuld am Nationalsozialismus. Sie ist alleine schuld. Ja, die war natürlich dann, da musste man gucken, dass sie sich nicht umbringt. Wenn ich mit Betroffenen gesprochen habe, hinterher, wenn es ihnen wieder gut ging und sie wieder im normalen, halbwegs normalen Leben standen, und wenn man sie gefragt hat, was für sie am wichtigsten waren, waren es eigentlich oft ganz basale Dinge, dass der Mensch freundlich war, mit dem sie zu tun hatten, und dass sie angenommen waren irgendwie. Und ja.
Also Sie haben in unseren ersten Telefonaten diesen Satz gesagt, und der passt da, finde ich, jetzt rein. Zeit zu besiegen halte ich für illusorisch, ne?
Richtig, ja.
Am Ende zählt, wie viel Zeit nehme ich mir denn für einen Menschen, der in einem Ausnahmezustand ist, und es geht nicht komprimiert oder auch mit wenig Zeit.
Ja, Zeit eben, glaube ich, ist eben auch was nur den Menschen betrifft in dieser Weise. Zeitlich sein, geschichtlich sein und sowas. Und insofern kann man das eben auch nicht einfach abkürzen. Was da sein muss, ist auch, wenn man so Teilgebiete voranbringen möchte, ist, sie brauchen auch ein Bewusstsein der Bevölkerung überhaupt für die Probleme, die da bestehen. Und das war in den 70er Jahren wirklich gegeben. Das war was Schönes, das muss ich wirklich, Sie haben es ja zum Teil auch noch erlebt, aber das haben die heute, kriegen die gar nicht mehr mit, dass man auch gesehen wird in dem, was man tut, und dass man auch gewürdigt wird in dem, was man tut. das war wirklich in den 70er Jahren. Also uns kam auch für das, was wir da zum Teil gut oder auch nicht so gut gemacht haben, aber einfach versucht haben, da gab es auch eine öffentliche Anerkennung dafür. Und da gab es auch in den im kommunalen Umfeld, sowohl im behördlichen Bereich wie auch in der sonstigen öffentlichen und Vereinen. Und, da haben wir was auch zurückgemeldet bekommen, auch sowas wie Dankbarkeit.
Ja.
Das kriegen die heute nicht für die, also zumindest nicht die große Psychiatrie, die schwierige, arme Leute-Psychiatrie. Das wird eben nicht so anerkannt, aber trotzdem würde ich nicht sagen, wir sind in einer Situation, wo man in dieser Weise protestieren muss, wie das schon in einem anderen Zusammenhang jetzt geschieht. Also das hat schon nochmal ein anderes Gewicht.
Ralf Seidel, vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Wir haben ja einen große Themen gestreift, ja, zumindest. Aber mir war das irgendwie auch wichtig, von Ihnen was zu hören, was jetzt so jenseits von den ganz alltäglich operativen Psychiatrie-Dingen da weggeht. Und ja, vielen Dank dafür.
Gerne.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Mai 2026, Let the Good Times Roll. Das Gespräch führt in die Vergangenheit und in das Leben älterer Menschen. So weit, so gut. Einige ältere Herren der Rockmusik legen in diesen Tagen neue Alben vor. Noch ältere Herren als ich, man stelle sich vor. 1968 war er The Face of 68 und mit seinen 18 Jahren ein absoluter Teenager-Schwarm, Peter Frampton. Damals war er mit der Band The Hurt in den Charts. Frampton besuchte die Bromley Technical School, genau wie David Bowie, dessen Kunstlehrer Peter Framptons Vater war. Angeblich spielten die beiden Jungs, also Bowie und Frampton, in den Schulpausen gerne Songs von Buddy Holly. Das war Heartbeat, ein Buddy Holly Song in der Interpretation von Humble Pie, die Peter Frampton mit Steve Marriott gründete, nachdem Marriott bei den Small Faces ausgestiegen und Frampton die Hurt verlassen hatte. Humble Pie waren eine vor allem in USA immens erfolgreiche Blues-Rock-Band, die eines der besten Live-Alben aller Zeiten vorgelegt hat, das legendäre Live at the Fillmore. Danach stieg Frampton aufgrund musikalischer Differenzen bei Humble Pie aus und startete eine Solokarriere, die ihren zumindest kommerziellen Höhepunkt ebenfalls mit einem Live-Doppelalbum erreichte. Frampton Comes Alive hielt sich über 90 Wochen in den US-Charts, 10 davon auf Platz 1 und erhielt 8-mal die Platin-Auszeichnung für Plattenverkäufe. Danach spielte Frampton mit den Bee Gees in dem miserablen Film Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band mit, was er später als großen Fehler bezeichnete. Peters Soloalben in den 80er und 90er Jahren waren nur mäßig erfolgreich. Er spielte in diesen Jahren auf einigen Songs David Bowies mit und war auch Leadgitarrist in Davids Tourband. Außerdem tourte er mit Bill Wymans Rhythm Kings und Ringo Starrs All-Star Band. In den 2000er Jahren wurde bei Frampton IBM, Einschlusskörpermyositis, diagnostiziert, eine Muskelkrankheit, die das Gitarrespielen erschwerte. Trotz seiner Erkrankung tritt er immer wieder live auf, auch wenn er nun häufig im Sitzen spielt. Nach eigener Aussage ist das auf jeden Fall besser, als sich am Klavier anzulehnen. Genug der Historie. Jetzt hat er also ein neues Album veröffentlicht, das er zusammen mit seinem Sohn Julian geschrieben und produziert hat. Es heißt Carry the Light und gilt für viele als sein bestes Album seit Jahren. Can You Take Me There von Peter Framptons neuem Album Carry the Light. Das Saxophon auf diesem Track spielte übrigens Bill Evans. Andere Gäste auf dem Album sind Graham Nash, Ben Montench, Sheryl Crow und Tom Morello. So far so good. Die anderen älteren Herren mit einem neuen Album sind natürlich die Rolling Stones mit ihrem 25. Studioalbum Foreign Tongues. Rough and Twisted, die erste Single vom neuen Stones-Album. Klar, auch die Stones haben illustre Gäste auf ihrem Album. Robert Smith von den Cure, Paul McCartney, Steve Winwood, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers und noch einige andere. Außerdem gibt es einige Songs, auf denen der verstorbene Charlie Watts noch einmal zu hören ist. Entstanden ist das Werk angeblich in einer Rekordzeit von nur 4 Wochen. And we had a lot of fun in the studio, sagte Jagger bei der Ankündigung des Albums. Und hier die zweite Single-Auskopplung, In the Stars.
One, two, one, two, three, and...
Das war's für heute. Let the Sunshine In. Peace. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.